Nachts war die Anatomie ein guter Ort, um nachzudenken. Die Stille nur durchbrochen vom Klirren des Sezierbestecks und in seltenen Fällen dem Stöhnen eines Toten im Anfangsstadium der Sektion, wenn die Organe noch etwas Luft enthielten. Hannibal führte eine penible Teilsektion der linken Gesichtshälfte durch. Dann zeichnete er für die anatomischen Illustrationen, die Teil seines Studiums waren, den Kopf, und zwar sowohl die sezierte Hälfte als auch die unangetastete. Jetzt wollte er in seinem Gedächtnis den muskulären, neuralen und venösen Aufbau des Gesichts dauerhaft speichern. Mit der behandschuhten Hand auf dem Kopf des Versuchsobjekts begab sich Hannibal ins Zentrum seines Geistes und in die Eingangshalle seines Gedächtnispalastes. Für die Musik in den Gängen wählte er ein Streichquartett von Bach und durchquerte rasch den Saal der Mathematik und den Saal der Chemie, bis er einen Raum betrat, den er vor kurzem vom Carnavalet-Museum übernommen und in den Saal des Kraniums umbenannt hatte. Es dauerte nur wenige Minuten, alles zu speichern, indem er anatomische Details mit der festen Anordnung der Präparate im Carnavalet in Zusammenhang brachte und sorgsam darauf achtete, die venösen Blaus des Gesichts nicht vor den blauen Flächen in den Tapisserien zu platzieren. Im Saal der Mathematik waren alle Unterrichtsstunden Herrn Jakobs in der Burg gespeichert, aber keins ihrer Gespräche im Jagdhaus. Alles, was in Zusammenhang mit dem Jagdhaus stand, befand sich außerhalb des Gedächtnispalastes. Zwar noch auf den dazugehörigen Ländereien, aber in den dunklen Schuppen seiner Träume, schwarz verkohlt, und wenn er dorthin wollte, musste er nach draußen gehen. In den Gängen des Palastes konnte er selbst bestimmen, ob dort Musik gespielt wurde oder nicht, aber in den Schuppen hatte er keinen Einfluss auf den Ton, und es gab dort einen ganz speziellen Ton, der ihn töten konnte. Hannibal verließ den Gedächtnispalast und kehrte in seinen Geist zurück. Zu der Stelle hinter seinen Augen und in seinen 18 Jahre alten Körper, der, eine Hand auf einem menschlichen Hirn, an einem Tisch in der Anatomie saß. Er zeichnete noch eine Stunde lang. Als die Zeichnung fertig war, gaben die Adern und Nerven der sezierten Gesichtshälfte auf dem Bild genau die reale Vorlage auf dem Tisch wieder. Die unangetastete Gesichtshälfte glich der Vorlage dagegen überhaupt nicht. Es war ein Gesicht aus den Schuppen. Es war das Gesicht von Vladis Grutas, an den Hannibal nur als Blauauge dachte. 5 Stockwerke die schmale Treppe hinauf, zu seinem Zimmer über dem Medizinischen Institut und dann schlafen. Die Decke der Mansarde senkte sich nach unten und die niedrigere Zimmerhälfte war ordentlich, harmonisch, japanisch mit einem niedrigen Bett. Sein Schreibtisch war in der hohen Hälfte des Zimmers. An den Wänden um seinen Schreibtisch herum herrschte ein wildes Durcheinander aus Bildern, Zeichnungen von Sektionen und in Arbeit befindlichen anatomischen Illustrationen. Organe und Gefäße waren in jedem einzelnen Fall absolut wirklichkeitsgetreu wiedergegeben, doch die Gesichter der Sezierten waren Gesichter, die er in Träumen sah. Über all dem blickte von einem Bord ein Gibbonschädel mit langen Reißzähnen herab. Die grausigen Bilder der Toten und Halbsezierten nahm er nicht in seinen Schlaf mit hinüber. Auch nicht die der geköpften oder gehängten Schwerverbrecher, die er manchmal aus den Gefängnissen abholte. Es gab nur ein Bild, ein Geräusch, das ihn aus dem Schlaf reißen konnte. Und er konnte nie vorhersehen, wann es kam. Er steht mit Mischa in der Scheune hinter dem Jagdhaus, drückt sie fest an sich. Mischa hustet. Schüssellecker befühlt das Fleisch ihrer Arme und spricht. Aber kein Ton kommt aus seinem Mund, nur sein stinkender Atem wird in der eiskalten Luft sichtbar. Mischa vergräbt ihr Gesicht an Hannibals Brust, um von Schüsselleckers Atem wegzukommen. Blauauge sagt etwas, und jetzt singen sie, lockend. Er sieht die Axt und die Schüssel. Er stürzt sich auf Blauauge, der Geschmack von Blut und Bartstoppeln in seinem Mund. Sie schleppen Mischa fort. Sie haben die Axt und die Schüssel. Er reißt sich los und rennt ihnen hinterher, aber die Füße heben sich viel zu langsam. Vom Scheunentor aus sieht er, wie Blauauge und Schüssellecker Mischa an den Handgelenken hochhalten, so dass ihre Füße den Boden nicht mehr berühren, und sie dreht den Kopf, um verzweifelt über den blutigen Schnee zu ihm zurückzuschauen, und sie ruft. Hannibal erwachte würgend, verkrallte sich in das Ende des Traums, kniff die Augen fest zusammen und versuchte, sich über den Punkt zurückzubringen, an dem er erwacht war. Er biss in den Zipfel des Kopfkissens und zwang sich, den Traum zu rekapitulieren. Wie hatten sich die Männer gegenseitig genannt? Wie lauteten ihre Namen? Wann war ihm der Ton verloren gegangen? Er konnte sich nicht erinnern, wann er verschwunden war. Er wollte wissen, wie sie sich gegenseitig nannten. Er musste den Traum zu Ende bringen. Hannibal begab sich in seinen Gedächtnispalast und versuchte, das Gelände zu den dunklen Schuppen zu überqueren, vorbei an Herrn Jakobs gefrorenem Hirn auf dem Schnee, aber es gelang ihm nicht. Er wollte sich erinnern. Er musste sich erinnern. »Ich muss die Stimmen hören, die von ihrem stinkenden Atem getragen werden. Wie ihre Worte riechen, weiß ich. Ich muss mich an ihre Namen erinnern. Ich muss sie finden.« Und das werde ich. Wie kann ich mich selbst verhören? Professor Dumas hatte eine für einen Arzt ungewöhnlich gefällige und runde Handschrift. Auf dem Zettel stand: Hannibal, würden Sie bitte sehen, was Sie in La Santé in der Angelegenheit Louis Ferrat erreichen können? Der Professor hatte einen Zeitungsausschnitt über Ferrats Prozess beigefügt, der die wichtigsten Angaben zur Person des zum Tode Verurteilten enthielt. Aus Lyon stammend war Ferrat zur Zeit der deutschen Besatzung ein kleiner Vichy-Funktionär gewesen, ein unbedeutender Kollaborateur, der dann aber von den Deutschen verhaftet wurde, weil er Lebensmittelmarken gefälscht und verkauft hatte. Nach dem Krieg wurde er der Beteiligung an verschiedenen Kriegsverbrechen angeklagt, aber mangels Beweisen freigesprochen. Schließlich befand ihn ein französisches Gericht für schuldig, in den Jahren 1949 und 1950 aus niederen Motiven zwei Frauen ermordet zu haben. In 3 Tagen sollte das Todesurteil vollstreckt werden. Hannibal machte sich zu Fuß auf den Weg in das Gefängnis La Santé, das sich nur etwa 15 Minuten vom Medizinischen Institut entfernt im 14. Arrondissement befindet. Die Wärter am Tor kannten Hannibal vom Sehen und ließen ihn passieren. Als er sich in die Besucherliste eintrug, sah er ganz oben auf der Seite Inspektor Poupis Unterschrift. Hannibal wusste, wohin er musste. Auf seinem Weg durch die langen, hallenden Korridore des Gefängnisses hörte er schon von weitem lautes Hämmern. Als er an dem großen leeren Raum vorbeiging, aus dem das durchdringende Geräusch kam, erhaschte er durch die offene Tür einen flüchtigen Blick auf ein Gesicht, das er kannte. Kein geringerer als der staatliche Henker Anatole Tourneau, besser bekannt als Monsieur Paris, war dabei, die Guillotine aufzubauen, die er aus einem Lagerschuppen in der Rue de la Tombe-Issoire ins Gefängnis gebracht hatte. Er spielte mit den Rädchen des Fallbeils, des Moutons, die verhindern sollten, dass die Klinge klemmte, wenn sie nach unten sauste. Monsieur Paris war Perfektionist. Man musste ihm zugutehalten, dass er den oberen Teil der Konstruktion immer zudeckte, so dass der zum Tode Verurteilte das Fallbeil nicht sah. Er deutete mit dem Kopf. »Sie sind nebenan.« In einem weißgetünchten Raum mit hohen vergitterten Fenstern lag Louis Ferrat im grellen Licht der Deckenbeleuchtung gefesselt auf einer fahrbaren Trage. Unter ihm war die Planke, auf der er unter die Guillotine geschoben würde, die Bascule. In seinem Arm steckte eine Injektionsnadel. Über Louis Ferrat stand Inspektor Poupis. Er hielt ihm zum Schutz gegen das grelle Licht eine Hand über die Augen und redete ruhig auf ihn ein. Der Gefängnisarzt brachte eine Spritze an der Nadel an und injizierte dem Verurteilten eine kleine Dosis einer klaren Flüssigkeit. Poupis blickte nicht auf, als Hannibal in den Raum kam. »Versuchen Sie sich zu erinnern, Louis. Wer verriet Klaus Barbie, wo die Kinder versteckt waren, damit er sie in den Osten abtransportieren lassen konnte? Ich möchte, dass Sie sich erinnern. Daran zu denken, halte ich einfach nicht aus. Sie müssen es nur noch ein einziges Mal aushalten. Das hier wird Ihnen helfen, sich zu erinnern.« Der Arzt injizierte etwas mehr von dem Mittel in Ferrats Vene und massierte seinen Arm, um das Medikament schneller zu verteilen. »Louis, Sie müssen sich erinnern. Klaus Barbie ließ die Kinder nach Auschwitz deportieren. Wer hat ihm gesagt, wo die Kinder versteckt waren? Waren Sie es?« Ferrats Gesicht war grau. »Die Gestapo hat mich beim Fälschen von Lebensmittelmarken erwischt. Als sie mir die Finger gebrochen haben, habe ich Pardoux verraten. Pardoux wusste, wo die Waisenkinder versteckt waren. Er hat deswegen bei den Nazis einen großen Stein im Brett und von da an haben sie ihn in Frieden gelassen. Er ist mittlerweile Bürgermeister von Trente-la-Forêt. Ich war dabei, aber ich habe beim Abtransport nicht geholfen. Sie haben mich von der Ladefläche des Lasters herunter angesehen, als sie losfuhren. Pardoux. Der Inspektor nickte. Danke, Louis. Er wollte sich bereits von ihm abwenden, als Ferrat sagte:
Inspektor?
Ja, Louis?
Wo war die Polizei, als die Nazis die Kinder auf den Laster warfen?
Poupie schloss kurz die Augen, dann nickte er einem Wärter zu, der die Tür zu dem Raum öffnete, in dem die Guillotine aufgebaut war. Hannibal sah einen Priester und Monsieur Paris neben dem Gerüst stehen. Der Assistent des Henkers entfernte die Kette mit dem Kreuz von Ferrats Hals und drückte sie ihm in die an seine Seite gebundene Hand. Ferrat sah Hannibal an. Er hob den Kopf und öffnete den Mund. Als Hannibal zu ihm ging, hielt Poupie ihn nicht zurück. Ferrat deutete mit dem Kopf auf seine Hand und öffnete wieder den Mund. Hannibal steckte ihm das Kreuz mit der Kette in den Mund, bevor sie ihn auf der Planke, auf der er unter das Fallbeil gelegt würde, umdrehten. Die Bahre holperte über die Schwelle des Raums, in dem die Guillotine stand, und der Wärter schloss die Tür. Er wollte, dass das Kruzifix bei seinem Kopf bliebe, statt bei seinem Herzen, sagte Poupie. Das war ihm sofort klar, oder? Was haben Sie und Ferrat sonst noch gemeinsam?
Dass wir gern wissen möchten, wo die französische Polizei war, als die Nazis die Kinder auf die Lastwagen warfen. Das haben wir gemeinsam.
Poupie konnte sich nur mit Mühe beherrschen, ihn nicht zu schlagen. Der Moment ging vorüber. Er klappte sein Notizbuch zu und verließ den Raum. Hannibal wandte sich unverzüglich dem Gefängnisarzt zu.
»Was ist in diesem Mittel, das Sie ihm injiziert haben, Doktor?«
»Eine Mischung aus Sodium, Thiopental und zwei anderen Betäubungsmitteln. Die Sicherheitspolizei verwendet es bei Verhören. Manchmal setzt es bei den Verurteilten auch verdrängte Erinnerungen frei.«
»Wir müssen dem in der Anatomie bei der Blutanalyse Rechnung tragen. Könnte ich vielleicht den Rest haben?«
Der Arzt reichte ihm die Ampulle.
»Zusammensetzung und Dosierung stehen auf dem Etikett.«
Aus dem angrenzenden Raum kam ein dumpfer Knall.